Hallo und herzlich willkommen zur 182. Folge der Gegengrade. Und damit würde ich mich am liebsten schon wieder verabschieden.
Tschüss,
aber
Thomas.
Nein, das
sorry,
kann ich ja der lieben Anna nicht antun. Schönen guten Abend, Anna. Wenigstens du bist heute Abend da und erhältst meinen Tag noch ein bisschen.
Ich grüße dich. Ja, ich habe extra hier pink angezogen.
Dachte, ja.
Das hilft ja nichts.
Nee.
Ne? Ja, hallo.
Ja, hallo. Tschüss.
Ach ja,
was soll man sagen? Tja.
Ja.
Also wir fangen mit den positiven Dingen an. Nämlich bevor ich das auch im Eifer des Gefechts, wer weiß, in was für Ragen wir uns reinreden nachher. Ich das vergesse, ich möchte ein paar Grüße erstmal loswerden. Eigentlich macht man das ja ganz zum Schluss. Ich mache das heute am Anfang, um wie gesagt ein bisschen das Ganze positiv zu beginnen. Nämlich natürlich erstmal an Regina, die an dem Tag nicht da sein konnte, meine Sitznachbarin. Viele liebe Grüße. Du hast nicht viel verpasst vom Spiel. Dann an Sven, vorne rechts so eine Reihe vor mir, der mir nämlich ein Bier spendiert hat als Dankeschön für unseren Podcast.
Das ist nett. Liebe
ist
Grüße,
toll, ne?
Auch von mir.
Ja, Wahnsinn. Also das hat mich echt sehr, sehr gefreut, sehr berührt.
Ja, das glaube ich. Ja,
das war
das
toll.
Das ist
ja.
Sehr freundlich.
Und natürlich an meine beiden Spezies direkt vor mir, Markus und Sebastian, auch liebe Grüße, auch immer Podcast-Hörer. Ich wurde gleich von Markus begrüßt mit, also da kann ich dir nicht zustimmen, ich wusste sofort, worum es geht.
Ja, es ging hoch her.
Es ging hoch her und mir war das auch schon fast ein bisschen klar, dass ich eine Minderheitenmeinung vertrete, aber nun gut, Schwamm drüber. Du hast auch eine taktische Auszeit genommen, während ich ja im Stadion war, Anna.
Ja. Ich musste ja dann immer abwägen, was mache ich? Fahre ich nach Braunschweig, fahre ich nicht nach Braunschweig? Und dadurch, dass ich leider das Schicksal trage, unter der Woche arbeiten zu müssen, das ist gut, weil ich kriege Geld dafür. Schlecht ist die Zeit. Und dadurch bleibt irgendwie so wenig Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du dieses Phänomen auch. Und Leute beschweren sich und man sieht sich nicht und so. Und deswegen musste ich dann am Sonntag sozialen Pflichten nachgehen und habe das Spiel verpasst. Und dann durchläuft man ja so Phasen des Zweifels. Ist das die richtige Entscheidung gewesen? Ja oder nein? Des Bedauerns in dem Moment, in dem der Verein in Führung geht und dann der Zufriedenheit über diese Entscheidung mit dem weiteren Verlauf dessen, was ich dann so vernehmen durfte, wie sich der Nachmittag im Stadion gestaltet hat. Und ich habe eine Zusammenfassung gesehen, natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung und habe, glaube ich, selten eine so kurze Zusammenfassung mit so wenig aussagekräftigen Szenen gesehen. Möchte mein Bedauern ausdrücken für den, Sport 1 Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die mit diesem Schnitt betraut gewesen ist. Denn es muss sehr schwierig gewesen sein.
Ja, war es. Also wenn du eine Zusammenfassung hättest zusammenschneiden wollen, die das Spiel realistisch wiedergibt, dann hättest du etwa 3 Minuten zusammenschneiden müssen mit Balance aus, Fehlpässe, Pleiten, Pech und Pannen, aber von beiden Seiten. Münster das Ganze so bis ins letzte Eintracht-Drittel ein bisschen schwungvoller, auch echt eine schöne Spielanlage gehabt. Das sah alles ganz gefällig und gut aus und dann gingen denen auch völlig die Ideen aus. Eintracht, naja, aber der Reihe nach. Die Personalie zu Beginn unseres Gesprächs einmal aufgegriffen. Marco Johansson unterm Strich, muss ich leider sagen, war nicht das erhoffte Upgrade auf Lennart Grill. Er sah beim Toren nicht gut aus. Das sah im Stadion erst nach einem ziemlichen Strahl aus. Ich dachte, gut, kannst nichts machen, wenn du die Wiederholung guckst. Ich hatte zwischendurch auch schon mal die Fernsehzuschauer befragt. Die sagten so, das Ding sah eigentlich echt haltbar aus. Kicker meinte das auch. Er greift da irgendwie nochmal um. Und so ein Ding kannst du mal da rausfischen. Dann hatte er noch einen Spieler von Münster abgeschossen. Das ist auch eine Aktion, also ein Kopf, der muss nochmal ausgewechselt werden. Die auch gepflegt nach hinten gehen kann. Seine Abstöße, Abschläge, also vor allem so seine Befreiungsschläge landeten recht regelmäßig, vor allem in der zweiten Halbzeit ins Aus. Machte dann ansonsten, davon mal abgesehen, so ein normal ordentliches Spiel. Ist jetzt aber nicht so, dass ich denke, jo, du, alles klar, das Ding ist entschieden, nach der Leistung bleib mal im Tor. Also ich sehe da ganz persönlich Lennart Grill wieder im Tor stehen, weil gibt jetzt keinen Grund, Bjornsson leider da drin zu lassen. Ich hätte es mir gewünscht, trotz allem, was ich pro Grill oder zur Verteidigung von Lennart so erzählt habe, habe ich natürlich gehofft, gut, vielleicht bringt der Wechsel ja was und mehr Sicherheit und sichereres Torwartspiel, vielleicht auch mal einen unhaltbaren halten und so, aber das war halt alles nicht, leider.
Ja, das ist bedauerlich. Wobei man aber auch sagen muss, bei der Kaderplanung natürlich Kasali wahrscheinlich auf dieser Position gedacht gewesen ist. Insofern bin ich da irgendwie zurückhaltend, was so sehr umfassende Kritik angeht, weil es natürlich irgendwie Verletzungspech verfolgt uns ja irgendwie auch. Das ist echt zum Kotzen. Ja, nichtsdestotrotz, also für uns, für den Jungen, für alle bedauerlich, dass das irgendwie ja, woher auch, so wirst da reingeworfen. Und lieferst dann eher eine ja, passable, durchschnittliche, unterdurchschnittliche Leistung ab. So wie ich das mitbekommen habe, gab es jetzt aber auch nicht die krassen Szenen, in denen er sich hätte auszeichnen können, wenn man ihn ja in Aktion sieht.
Wenn man mal
sieht.
Vom Gegentor absieht.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Also hat eine Situation hat er solide gehalten. War mit auch sonst, wenn er Bälle runtergepflückt hat oder so, das war alles völlig in Ordnung. Also ich will jetzt seine Leistung nicht schlecht reden, aber normal ist, war jetzt nicht so, dass ich denke, jo, alles klar. Ja. Da steht die neue Nummer 1, zumindest solange bis Kasali wieder da ist. Ja, Niklas Tauer natürlich, gute Besserung an der Stelle. Das sah man schon leider bei uns von der Gegengerade aus, weil er praktisch direkt vor uns behandelt wurde. Und da ging es um eine Behandlung des Knies, auch wenn er alleine weitergehen konnte. Ach, das ist schon so, boah, Knie, oh, und jetzt echt Bänderriss, ey, meine Fresse. Alles Gute, Niklas, falls du das hören solltest.
Gute Besserung.
Come back even stronger. Das musste jetzt gar nicht sein, zumal er echt eine ordentliche Leistung bis dahin gebracht hatte.
Ja, auch grundsätzlich einfach zum Startelf oder
mindestens mal erweiterte Startelf.
Ja, genau. Also einfach zum Spieltagskader auf jeden Fall sehr sicher dazu gehört hat. Und die Veränderung kommt sicherlich nicht viel gerufen.
Nee. Es gab ein paar Änderungen in der Startelf. Die Michele Sanchez war für Bell reingekommen. Warum? Weiß nur der Trainer. Das meine ich jetzt nicht. Also ich glaube, den beiden an normalen Tagen nehmen sie sich nichts. Dass die Michele Sanchez keinen guten Tag erwischt hatte, das weißt du vorher nicht. Also da ist mal alles gut erstmal. Er begann mit drei Spitzen, nämlich mit Polter und Chabo und natürlich Philipp. Was wahrscheinlich so ein bisschen Wucht nach vorne bringen sollte, was aber leider nicht funktioniert hat, weil also A, gerade Polter gefühlt jedes Kopfballduell verloren hat. Also wenn er mit langen Bällen von hinten gesucht wurde, da kam an keinen Ball ran. Und dadurch fehlt es auch erkennbar an Tempo mal über die Außen, damit die halt irgendwie mit Flanken bedient werden konnten. Da kam halt herzlich wenig. Das hat Scherning auch korrigiert in der Halbzeit. Auch da überhaupt kein Vorwurf. Das war halt ein Versuch. Münster hat das allerdings auch sehr clever gemacht. Ich verlinke auch einen Artikel oder einen Kommentar von Jussi zu dem Spiel, der so eine taktische Analyse gemacht hat. Und sagte, die haben selber das mannorientierte Pressing von Eintracht unterlaufen, weil einfach der Torhüter mit einbezogen wurde, damit immer eine Anspielstation da war. Fun Fact, dieses mannorientierte Pressen hat Münster auch gemacht mit deutlich mehr Erfolg, weil eben mit Marco Johansson da mehr oder weniger einer ausfiel, um das Ganze in der Abwehr dann spielerisch zu lösen. über die Flügel kam halt herzlich wenig und eigentlich war das schade, weil das Spiel fing sehr schwungvoll an. Also die erste Viertelstunde war richtig schön anzusehen. Hat Eintracht echt Dampf gemacht und wurde dann auch belohnt mit dem Tor, was gut gekontert war. Von Philipp, wo ich schon fast dachte, Junge, gib doch den Ball ab. Aber er tankte sich dann doch da irgendwie noch, wuselte sich dann
wieder.
4 oder 5,
ne?
Ja, war schon ein krasses Ding. Schloss dann sehr schön, sehr konzentriert ins lange Eck ab. Wunderschönes Tor. Dachtest du, jo, das sieht doch alles ganz passabel aus, so kann es weitergehen. 90 Sekunden später klingelte es im Eintrachtkasten. Und das sind dann zwei Dinge. Auf eins wirst du einmal eingehen, nämlich was das im Anschluss mit so einer Eintracht macht. Und das andere ist, wieso fällt dieses Tor überhaupt? Also es fängt an mit so einem Kopfball in die Mitte zurück von dem Michele Sanchez, wo du noch sagen kannst, ja gut, in der Hektik kann das vielleicht passieren. Also im Prinzip köpft das Ding lieber ins Aus, dann gibt es halt eine Ecke. Aber viel schlimmer, dann dieser völlig unmotivierte, scharfe, halbhohe Pass in die Mitte über 5 Meter von Köhler, der so einen komplett gebrauchten Tag erwischt hatte. Mhm. Da klappte fast gar nichts bei ihm. Also in der zweiten Halbzeit kam nicht ein langer Ball irgendwie bei ihm an. Der ging ins Aus, landete beim Gegenspieler. Er versuchte da viel, war immer anspielbar, forderte den Ball, geklappt hat leider gar nichts an dem Tag. Ja, und dann, wie gesagt, ein Schuss ins lange Eck, der haltbar aussah. Und dann kommt es zu dem, was, glaube ich, sich durch alle Sendungen fast zieht mittlerweile. Und da übergebe ich den Staffelstab mal an dich. Das zieht Eintracht den Stecker.
Ja, ich meine, ich habe tatsächlich jetzt gedacht, okay, wir nehmen heute Abend auf, was kann ich vielleicht erzählen? Und dann habe ich gedacht, ich komme mir etwas albern vor, weil ich irgendwie denke, liegt es an meiner Wahrnehmung? Du hast ja letzte Woche auch über diesen Priming-Effekt gesprochen, ne? Also wenn man erstmal irgendwie eine bestimmte Vorannahme hat, dann tendiert man dazu. Das ist auch völlig normal und völlig menschlich und es ist absolut in Ordnung. Und jeder von uns macht das, man kann sich dagegen wehren. Ja, gleichzeitig, bin ich geprimed darauf, dass die Eintracht komplett den Faden verliert, wenn wir ein Tor kassiert haben und deswegen tunlichst verhindern sollten, Gegentore zu fangen, nicht nur wegen des Gegentors selbst, sondern wegen des Folgeeffekts, weil offenbar halt nichts mehr geklappt hat, dem Ticker und den Erzählungen und der Zusammenfassung nach. Warum ist das so? Weil bis dahin funktioniert es ganz okay. Und dass das alles irgendwie ein bisschen komplizierter ist, ich kann das nachvollziehen. Ne? Das ist ein ganz anderes Spiel im Vergleich zu dem Derby. Oder natürlich auch gerade zum Auswärtsspiel gegen die Hertha, wo wir uns total wacker geschlagen haben, weil die Hertha musste. So, die spielt zu Hause, die hat zu Hause bisher keine Punkte geholt oder viel zu wenig, steht voll unter Druck. Das heißt, da sind wir in unserer Lieblingsrolle, dass wir die jetzt nicht vorgefunden haben. Ich kann das nachvollziehen. Gleichzeitig dann müssen wir irgendwie, also wenigstens konzentriert bleiben. Der Trainer sagt in der Pressekonferenz, wir spielen schluderig. Und das fällt mir ehrlich gesagt schwer nachzuvollziehen, wenn du zu Hause gegen einen Konkurrenten um den Abstieg spielst. Dann kannst du aufgeregt sein, aber du kannst nicht. Also das klingt irgendwie so nach Flüchtigkeitsfehlern oder so, was ich, also ich will der Mannschaft, ich glaube nicht, dass wir ein Einstellungsproblem haben oder so, aber irgendein Problem scheinen wir zu haben. Und das ist irgendwie schon verhältnismäßig belastend, finde ich, dass man nicht davon ausgehen kann, dass sich die Mannschaft von Gegentoren erholt. Und da muss man ja dann tatsächlich unterm Strich sagen, weil du gesagt hast, um das Positive hervorzuheben, dass es absolut positiv ist, dass wir mit dem 1:1 irgendwie tatsächlich das Spiel abschließen können, dass wir es halt nicht noch verlieren, so von der Rolle, wie sich die Mannschaft dann gezeigt hat. Und nichtsdestotrotz, wir werden Gegentore fangen und irgendwie müssen wir in die Haltung kommen. Das ist völlig okay. Wir sind nicht die stärkste Mannschaft der Liga. Tore fallen, wir machen noch eins. Und ja, also du hast gerade gesagt, ja, die Mikel Sanchez oder Bebel, das ist eine Abwägungssache. Ja, so auf die Spieler geguckt, wahrscheinlich schon. So ganz nachvollziehen konnte ich es ehrlich gesagt trotzdem nicht, weil mir Bebel die letzten Spiele gut gefallen hat. Jetzt habe ich ihn nicht im Training gesehen und das kann auch durch unterschiedliche andere Faktoren begründet gewesen sein. Ich fand ihn aber irgendwie, also Stichwort schnelles Spiel über die Flügel, da einen spannenden Aktivposten und war etwas stutzig. So. Aber ja, irgendwelche Gründe wird es haben.
Ja, auch da eine spannende Beobachtung von Jussi. Also ich bin im Stadion zu emotional, um da mir irgendwelche taktischen Feinheiten oder Ähnliches anzugucken. Wozu haben wir unseren Jussi? Da sagte ihm, sei aufgefallen, zwei Dinge. Zum einen, dass Eintracht-Spieler sich untereinander immer wieder darauf hinwiesen, wie sie wo laufen sollten, wie sie sich wo positionieren sollten, was für ihn so den Rückschluss nahelegte, dass es da an Automatismen fehlt. Also da fehlt es einfach dran. Ist ein Schluss, den muss ich mal so stehen lassen, kann ich ganz persönlich nicht beurteilen. Wie gesagt, ich habe es auch nicht beobachtet, weil ich einfach zu sehr im emotionalen Modus unterwegs bin, wenn ich im Stadion bin. Das Zweite ist, was ihm aufgefallen ist, dass Schärning viel über diese Grundtugenden redet, die so wichtig sind und. Also Laufen, läuferischer Einsatz, Sprints und. Und er die Wahrnehmung hat, dass tatsächlich im Moment die taktischen Mittel fehlen, um halt, wenn du im Ballbesitz bist und ein Spiel machen musst, weil Münster, ganz klar, die haben echt früh angefangen, auf Zeit zu spielen, praktisch schon Anfang der zweiten Halbzeit spätestens.
Ja, der Torhüter,
du hast gesehen, die waren so ein bisschen unterwegs, ja, wir gucken mal, vielleicht macht Eintracht mal wieder einen Fehler, dann nehmen wir vielleicht sogar 3 Punkte mit, aber ein Punkt auswärts ist gut in unserer Situation. Das passt schon mal soweit. Dass es da schlicht an Mitteln fehlte. Also natürlich muss ich auch ein Team hinterfragen, warum so viele Fehlpässe gespielt werden, so wenig Dynamik im Spiel war. Also liegt das an dem, wie der Trainer sie einstellt, an, wie Jussi sagt, fehlenden Automatismen, an der fehlenden Kreativität. Jetzt kommt wieder meine Senftube ins Spiel. Mir ist das, auch wenn er jetzt mal mit diesem Dreiersturm was probiert hat, mir ist das immer noch zu mutlos. Ich kann verstehen aus seiner Sicht, dass er natürlich für Tower Krause einwechselt, weil das ist so mehr oder weniger ein 1-zu-1-Wechsel. Aber Krause hatte defensiv ein paar starke Szenen, aber bei Gott, das ist halt kein Kreativspieler. So, und sowas fehlt dir. Dir fehlt ein Marie, dir fehlt ein Rebiger. Natürlich Valet fehlt natürlich vorne bis hinten. Ich glaube, mit dem würde vieles besser. Auf der anderen Seite, es hängt jetzt gerade unheimlich viel an Philipp, der gerade so ein bisschen in Galaform ist. Immer noch so ein bisschen so ein Ticken zu verspielt. Aber der Einzige, der da vorne, der ist teilweise mit 3 Leuten gestellt worden, halt eben, wenn er am Ball war. Also da hat einen allerhöchsten Respekt vor, aus Gründen, weil er auch wirklich einen guten Auftritt hatte. Aber das ist im Kreativspiel, das ist einfach zu wenig. Würde ich sagen, wenn ich jetzt einen Summenstrich ziehen sollte, vom Trainer, das, was er im Team beibringt, zu das Team kriegt manchmal die einfachsten fußballerischen Dinge und finde ich auch frei. Und das ist garantiert ein Kopfding. Und da sind wir bei dem, was du sagst. Es kann nicht sein, dass du nach so einem guten Beginn, nur weil du in den scheiß überflüssiges Gegentor fängst, dass du völlig den Faden verlierst.
Ja. Nee, das sollte nicht passieren. Ja, ich bin ein bisschen ratlos, weil die, also Fürth, das Derby und das Spiel gegen die Hertha, würde ich sagen, gerade so das Kurzpassspiel, die schnelle Kombination nach vorne und so, das war schon, ich fand es absolut in Ordnung und konkurrenzfähig. und so ein bisschen den Spirit zu haben, wenn der Gegner einen machen lässt. Weil das ist, also den Schneid musst du natürlich haben, ne? Auch als größere Mannschaft. Wir spielen jetzt bald gegen den HSV zu Hause. Hat der HSV den Mut, den Fans zu verkaufen, wenn das schief geht, dass die nach Braunschweig fahren und erstmal gar nichts machen? Weil diese Ausrechenbarkeit mir so ein bisschen Sorge macht. Ich glaube, das wird aus, wenn die Rechnung schief geht und der HSV verliert, also Beispiel, HSV ist ein Beispiel, ich weiß, dass wir jetzt nicht gegen den HSV spielen, wenn der HSV nach Braunschweig fährt und er verliert das Spiel, das er sehr passiv gestaltet, dann ist natürlich komplett Alarm und Hamburg und sowieso und wir wollen noch aufsteigen, bla bla bla. Aber aktuell halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass die Gegner, wenn sie die Eintracht spielen lässt, sie eigentlich gegen sich selbst verlieren lässt. Irgendwie für so weird hoch, dass mir das Sorge macht, weil du einfach damit rechnen musst, dass ein Gegner mal sagt, okay, wir setzen einfach mal was auf diese Karte, wir gucken mal, was passiert. Und im Zweifel stellen wir irgendwie in der 60. Minute um und fangen dann doch an, Fußball zu spielen und machen noch 2 Tore, was weiß ich. Aber das behagt mir nicht, dass wir da irgendwie so hilflos sind, wenn wir so ein bisschen kreativ sein müssen oder das Spiel machen müssen.
Das hat jeden Anlass zur Sorge, weil also die Hoffnung ist ja tatsächlich, wenn man jetzt das Bauchgefühl oder ich mein, auf mein Bauchgefühl höre, denke ich, Paderborn, HSV, brauchst gar nicht hinfahren oder die gar nicht empfangen, weil verlierst du sowieso. Der zweite Reflex ist, naja, Moment, gegen stärkere Teams stellen wir uns eigentlich gar nicht so doof an gerade, weil uns deren Spielweise halt, das zahlt auf das ein, was du sagst, eher entgegenkommt. So, wenn das im Anführungszeichen normal läuft, werden das unfassbar schwere Spiele, weil das spielstarke Mannschaften sind, weil im Moment zu viele Fehler auch machen. Das sind gerade das Monster Glatzel da vorne, der braucht halt auch nicht viel Chancen, um das. Wir sind ja sowieso mit seinen Lieblingsgegner. So.
Bin ich verletzt?
Aber wie du sagst, wenn die mal anfangen, also was ja vielleicht passieren oder ganz normal wäre, passieren würde, die gehen 1-0 in Führung und sagen dann, gut, die kriegen es eh nicht hin. Gib dem mal den Ball, jetzt warten wir auf Konter, statt so weiter zu spielen wie davor. Kann passieren. Dann sehen wir da ganz doof aus. So, oder sehr wahrscheinlich ganz doof aus. Also so richtig guten Mutes bin ich da nicht. Und wir sind jetzt im 10. Spieltag an wir angelangt und wir sind so langsam dieses Jahr schlampig spielen, Ungenauigkeiten und so, das zieht sich so durch die Saison. So langsam macht es halt wirklich Sorgen, weil das ist jetzt auch nicht mehr mit, ja, Kaderumbruch und allem drum und dran, alles valide Argumente, kannst du alles drüber reden. Aber nach 10 Spieltagen sollte Jussi recht haben mit seiner Beobachtung, Automatismen fehlen, die müssen sich auf dem Feld irgendwie unterstützen. Könnte auf das alles einzahlen. So, und im Moment wird mir echt flau im Magen.
Ja, ich kann da irgendwie, ich habe so gar kein Gefühl gerade, muss ich sagen. Also ich bin so nach den, also ja, nach Münster war ich irgendwie frustriert, verärgert. Aber ich kann jetzt, also ich habe, ja, jetzt fahren wir nach Paderborn, HSV, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist irgendwie schwer zu sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir zu Hause wieder ganz gut in die Spur kommen und dass das halt einfach kein, nicht so unser Feld ist gegen, ja, aber wir müssen halt auch gegen Mannschaften irgendwie spielen können, gerade zu Hause, die sich eher defensiv zeigen oder destruktiv. Weiß ich nicht genau. Irgendwas behagt mir gerade nicht, aber ich kann nicht so richtig in Worte fassen, was.
Ja, wir werden es abwarten müssen, was sich da entwickelt, aber richtig gut aussehen tut das im Moment nicht. Also mir schwirrt immer noch im Kopf Also das Berlin-Spiel muss man echt mal ein bisschen ausnehmen, weil das die zweite Halbzeit so unfassbar dämlich war. Aber die Siege, die wir eingefahren haben, haben halt vielleicht dann am Ende des Tages doch mehr mit dem Gegner zu tun gehabt als mit uns. Ich weiß es nicht. Die restlichen Spiele werden es zeigen. Einen möchte ich dann doch nochmal zwei muss ich mal rausgreifen nochmal. Negativ leider Yannis Nicolaou, auf den ich echt Hoffnung gesetzt habe, als der reinkam. Ich dachte so, jetzt haben wir nochmal ein bisschen mehr Optionen im Aufbauspiel. Leider nein. Ziemlich viel Fehlpässe, Kerzen gespielt. Also Yannis, auch das kannst du besser. Vielleicht liegt es an der fehlenden Spielpraxis. Das kann natürlich sein. Das weiß ich nicht. Um mit was Positivem abzuschließen, wer mir richtig gut gefallen hat, war Kevin Ehlers. Muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich ein starker Auftritt. Konzentriert defensiv. Hatte nicht umsonst die einzige Großchance in der zweiten Halbzeit. Mit diesem Lattenkracher, wo er ein bisschen Pech hatte. Strahlte da hinten viel Ruhe, viel Sicherheit aus und machte auch vernünftige Dinge mit dem Ball. Also das war ein guter Auftritt, so kann es gerne weitergehen.
Ja, der gefällt mir sowieso immer besser, je öfter ich ihn sehe, muss ich sagen. Gerne mehr in diese Richtung.
Beim nächsten Mal das Ding im Tor versenken. Ja. Genau. Gut, Anna, es hilft nichts. Wir müssen mal schauen, was kommt.
Ja.
Und wir werden weiter drüber reden und das beobachten. In diesem Sinne wünsche dir noch und den Zuhörenden allen einen noch schönen Abend oder wann auch immer ihr das hört, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.